Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt.
Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
Hallo Ole. Vor wenigen Tagen ging eine schockierende Nachricht um. In den vergangenen Jahren hat sich die Anzahl der Menschen, die zur Tafel gehen, veranderthalbfacht. 1,6 Millionen Menschen sind hierzulande auf diese Wohltätigkeit von Privatpersonen angewiesen. Und als wäre das nicht schon schlimm genug, war dann auch noch zu lesen, dass die Tafeln jetzt rationieren müssen. Die Lebensmittel reichen nicht. Das müsste eigentlich ein Alarmsignal sein, aber diese Nachricht ging unter im Strom von alltäglichen Elendsmeldungen, an die man sich mittlerweile gewöhnt hat. Das breite Bevölkerungsschichten verarmen scheint inzwischen den allermeisten Menschen völlig selbstverständlich zu sein. Die Krise in Deutschland ist groß und der mangelnde Geschäftserfolg wird dann von Fritze Merz, der bekanntlich viel Tünkram redet, als Anlass genommen, um weitere Sozialkürzungen zu fordern.
Das stört aber im journalistischen Berlin überhaupt niemanden. Die stören sich höchstens an so Formulierungen, wie du sie eben benutzt hast. Jan Schipmann beispielsweise, unser Freund von Funk, der schrieb auf Twitter, wie entsetzt und empört er sei, ja, dass er ihn Fritze Merz genannt hat. Also das war für ihn wirklich ein Dammbruch sondergleichen.
Ja, ich glaube auch, jetzt ist mit unserer Demokratie bald vorbei. Also solche Worte und dann noch Tinkram, dass wir noch so ein schönes Wort gelernt haben.
Das wäre aber schade. Erwerbsarme und Erwerbslose, die werden vom Staat gegängelt. Und tatsächlich auch die Arbeiter, die bislang einen eher gut bezahlten und sicheren Job hatten, auch die sind ja vom Abstieg bedroht. Wir haben vor einigen Wochen über VW gesprochen, wo ja das Management schon eingefordert hat, dass es 10% Lohnkürzung und jahrelang keine weiteren Nominallohnerhöhungen geben soll, damit man dann eventuell die Massenentlastungen verhindern oder verschieben kann. Und wenn man all das so betrachtet, was hier passiert, gerade in Deutschland, dann fragt man sich, warum eigentlich die sogenannte Verelendungstheorie noch gar kein Comeback gefeiert hat. Es gibt einige marxistische Denker und auch Politiker, die der Meinung sind, und vor allem früher gab es noch viel mehr, die der Meinung waren, dass man bei Karl Marx und bei Friedrich Engels eine Theorie vorfinden würde, der zufolge es den Arbeitern im Kapitalismus mit der Zeit immer schlechter gehen müsse. Und wir wollen heute fragen, gibt es diese Theorie wirklich bei Marx und Engels? Wenn ja, was ist von ihr zu halten und gibt es andere, bessere Möglichkeiten, die heutige Transformation zu erklären? Das besprechen wir alles heute.
Wir möchten aber zunächst auf unsere Zusatzinhalte hinweisen. Die neue Speakeasy Bar ist draußen. Wir fragen uns dieses Mal, was wir mit Robert Habeck am Küchentisch bereden würden. Des Weiteren streiten wir darüber, ob es im Sozialismus noch einen Markt braucht. Und wir fragen uns, welche Rolle wir im Falle einer neuen Räterepublik wohl übernehmen würden.
Und auch gibt es diesen Monat natürlich wieder Wohlstand für alle Literatur. Wir sprechen über Marc-Uwe Klings Quality Land und wir gucken, ob man beim Autor der Känguru-Tetralogie etwas über den digitalen Kapitalismus lernt und was das eigentlich für eine Art Literatur ist. Das diskutieren wir noch vor Weihnachten bei Wohlstand für alle Literatur, sodass ihr auch diesen Zusatzinhalt prima bei Patreon und Steady verschenken könnt. Alle Links findet ihr wie immer in der Episodenbeschreibung.
Und das mit diesen Geschenkpaketen ist ganz einfach. Man geht zu Patreon oder Steady, kann dort das Paket anklicken und die beschenkte Person kann dann ein Jahr lang diese Zusatzinhalte hören. Und natürlich hat die Person dann auch Zugriff auf alle vergangenen Folgen, die dort schon gespeichert sind. Schon lange vor Karl Marx und Friedrich Engels gab es die Idee einer Verelendung der Arbeiterklasse. Da gehen wir zurück ins Jahr 1766, also noch lange vor der Französischen Revolution. Es hielt der französische Ökonom Anne-Robert Jacques Turgot damals fest: Infolge der gegenseitigen Konkurrenz der Arbeiter untereinander bleibt der Arbeitslohn auf das Existenzminimum beschränkt. Die Arbeiter müssen ihre Ansprüche um die Wette herabsetzen. So kommt es dann tatsächlich in allen Arbeitszweigen schließlich so weit, dass der Lohn nur gerade hoch genug ist, um dem Arbeiter seine Subsistenzmittel zu beschaffen.
Die Idee lautet also, der Konkurrenzkampf zwischen den Arbeitern, der führt dazu, dass der Arbeitslohn immer wieder auf das niedrigste mögliche Subsistenzniveau gedrückt wird. Das ergibt erstmal intuitiv Sinn. Also jeder Warenverkäufer im Kapitalismus versucht ja, seine Ware möglichst billig anzubieten, um sie attraktiv zu machen für den Käufer. Noch dazu ist es ja so, die Arbeiter sind relativ machtlos. Sie haben die Produktionsmittel nicht selbst in die Hand. Sie haben auch nicht die Möglichkeit in der Hand, sich selbst zu erhalten. Sie sind auf einen Lohn angewiesen. Und deshalb drohen sie sich gegenseitig, den Preis ihrer Ware zu verderben. Also die Untergrenze der wahren Arbeitskraft besteht in den Reproduktionskosten des Arbeiters. Darunter kann sie nicht über längere Zeit fallen. Und nun hast du eben dieses Zitat vorgetragen von Turgot, der sagt, ja, auf dieses Niveau droht dann der Arbeitslohn zu sinken durch die Konkurrenz. Und nun fragen wir uns, findet man diese These auch bei Marx und Engels? Der Sozialwissenschaftler Wolf Wagner hat ein Buch geschrieben über die sogenannte Verelendungstheorie. Und dieses Buch heißt, man hört direkt bei dem Titel, es ist ein kritisches Buch, dieses Buch heißt Verelendungstheorie, die hilflose Kapitalismuskritik. Und da schreibt er, es ist ungeklärt, wann und von wem erstmals der Begriff Verelendungstheorie in der Literatur benutzt wurde. Bei Marx und Engels taucht er jedenfalls nirgendwo auf. Was das Wort benennt, die Theorie, dass der sich entwickelnde Kapitalismus trotz des sprunghaften Wachstums in der Masse der produzierten Güter denjenigen, die diese Güter produzieren, keine Verbesserung, sondern im Gegenteil eine Verschlechterung in ihrer Lage bringt. Dafür finden sich in ihrem Werk viele Belege.
Und wir wollen einen besonders bekannten Beleg zitieren. Er stammt aus dem Kommunistischen Manifest von 1848. Marx und Engels schrieben: Alle bisherige Gesellschaft beruhte, wie wir gesehen haben, auf dem Gegensatz unterdrückender und unterdrückter Klassen. Um aber eine Klasse unterdrücken zu können, müssen ihre Bedingungen gesichert sein, innerhalb derer sie wenigstens ihre knechtische Existenz fristen kann. Der Leibeigene hat sich zum Mitglied der Kommune in der Leibeigenschaft herangearbeitet, wie der Kleinbürger zum Bourgeois unter dem Joch des feudalistischen Absolutismus. Der moderne Arbeiter dagegen, statt sich mit dem Fortschritt der Industrie zu heben, sinkt immer tiefer unter die Bedingungen seiner eigenen Klasse herab. Der Arbeiter wird zum Pauper und der Pauperismus entwickelt sich noch schneller als Bevölkerung und Reichtum.
Wir haben das schon oft gesagt, Marx und Engels, sie bescheinigen im Kommunistischen Manifest, dem Kapitalismus, durchaus eine gewisse Fortschrittlichkeit, auch dem Bürgertum. Ja, also da heißt es ja auch, das Bürgertum sei die bis dato revolutionärste Klasse aller Zeiten. Aber hier sehen wir de facto eine Regressionstheorie. Die modernen freien Lohnarbeiter haben im Gegensatz zu Leibeigenen oder Sklaven in früheren Gesellschaften kein automatisches Anrecht auf Subsistenz, aufs Überleben. Und das ist ja nochmal drastischer als die These, die wir bislang von Turgot gehört haben, vor einigen Minuten. Der ging ja davon aus, dass die Konkurrenz der Arbeiter dazu führe, dass nur das Subsistenzniveau garantiert sei. Und Marx und Engels gehen noch einen Schritt weiter. Also die behaupten, zumindest in dieser frühen Schrift, das wird sich dann auch ändern, wie wir sehen, In dieser frühen Schrift behaupten sie, dass im Kapitalismus nicht einmal das Überleben ausgemacht ist, und sie schreiben, dass der Arbeiter, Zitat, unter die Bedingungen seiner eigenen Klasse herabsinkt.
Daher auch der Begriff Verelendungstheorie. Das Elend hat keine Grenzen, nicht einmal die Subsistenz, selbst diese Schranke wird immer wieder eingerissen. Infolgedessen gibt es eine Pauperisierung, also eine massenhafte Verelendung. Zu dem Zeitpunkt, als das geschrieben wurde, hatte die Diagnose wohl ihre Berechtigung. Friedrich Engels selbst hat das Elend in englischen Großstädten hautnah beobachtet, hat darüber geschrieben, hat gesehen, wie die Arbeiterklasse darben musste, wie sie in engen Wohnungen hauste, sich von Monat zu Monat hangelte. Heute, mehr als 175 Jahre nach Erscheinen des Manifests, müssen wir gleichwohl festhalten, dass sich diese Theorie nicht bewahrheitet hat, zumindest im reichen Westen. Also es ist ja immer noch so im globalen Kapitalismus, dass Menschen hungern und auch verhungern. Und sehr viele sogar. Bereits Ende des 19. Jahrhunderts, einige Jahrzehnte nach Erscheinen des Kommunistischen Manifests, sprachen sozialistische Theoretiker von der sogenannten Arbeiteraristokratie. In den fortgeschrittenen kapitalistischen Ländern hatte sich eine Elite von Arbeitern herausgebildet, die von den Erfolgen des heimischen Kapitals profitierte und ein relativ gutes Leben führte. Und dann spätestens mit Ende des Zweiten Weltkrieges gab es eine große Anhebung des Lebensniveaus in der westlichen Welt. Also die hohen Wachstumsraten der Nachkriegsjahrzehnte kamen auch den ärmeren Bevölkerungsschichten zugute. Und auch wenn es weiterhin Ungleichheit gab, das Subsistenzniveau war für fast alle gegeben und wurde dann nicht mehr unterschritten. Das heißt auch, dass die allgemeine Tendenz aufwärts zeigte.
Genau. Das ist ja etwas, was man in der Soziologie unter dem Begriff Fahrstuhl Fahrstuhleffekt hatte. Ja, genau, den Fahrstuhleffekt, dass also alle Klassen und Bevölkerungsschichten gleichzeitig reicher werden, trotz natürlich großer Ungleichheit, aber es geht allen besser. Also, dass es den einen gut geht, geht nicht auf Kosten der anderen, sondern alle zusammen erleben einen gewissen Wohlstandszuwachs. Ich erinnere mich immer daran, wie ich mit meinem Großvater vor ein paar Jahren gesprochen hatte und der mir dann sagte, für ihn ging es sein Leben lang bergauf und der Mann war wohlgemerkt sein Leben lang Krankenpfleger, was ja heutzutage unvorstellbar ist. Also wer heute in die Pflege geht und das jetzt nicht gerade macht, weil er danach noch Medizin studieren will Chefarzt werden will, sondern wer wirklich in die Pflege geht, um dort zu bleiben, der geht ja nicht davon aus, auch in 30 Jahren werde ich es viel besser haben, da werde ich wahrscheinlich 1,5-mal so hohen Reallohn haben wie heute. Aber damals war das tatsächlich noch möglich.
Mhm. Und, ja, das ist eine ganz wichtige Unterscheidung, die du da machst, nämlich es geht jetzt darum, dass es einem in dem Beruf, den man ausübt, dann nach und nach besser geht. Heute gibt es natürlich auch noch Aufstiegsversprechen, die sich mitunter bewahrheiten. Die sehen aber so aus, dass man möglicherweise einen Aufstieg schafft. Erst war er Pfleger, später leitete er die Klinik. Aber das ist ein individueller Aufstieg, der kann natürlich auch gelingen, der konnte auch früher dann gelingen. Möglicherweise gibt es sogar mitunter mehr Durchlässigkeit, was solche individualistischen Wege anbelangt, müsste man sich nochmal auch dann für einzelne Sektoren ansehen. Aber ganz entscheidend ist, dass es nicht einen allgemeinen Aufstieg gibt. Und das ist ja das Wichtige, denn es ist natürlich für den Einzelnen schön, wenn er aufsteigt. Nur im Ganzen muss ja die Arbeit dann immer noch getan werden, aus der man sich dann vielleicht verabschiedet hat. Und wenn es dort aber den Menschen nicht besser geht, sondern eher schlechter oder der Reallohn stagniert, dann haben wir eben keinen Aufstieg mehr, der allen zugute kommt.
Und den gab es zumindest ein paar Jahrzehnte lang. Und gerade da war es dann natürlich so, dass die Verelendungstheorie ziemlich schlecht aussah. Ja, da hat man sich eher blamiert mit, wenn man mit sowas um die Ecke gekommen ist, weshalb sich dann auch viele Marxisten ein bisschen angepasst haben und lieber sich auf andere Stellen berufen haben. Zum Beispiel aus dem ersten Band des Kapitals. Der erschien ja 19 Jahre nach dem Kommunistischen Manifest, also 1867. Und dort schreibt Marx Folgendes. Achtung, jetzt wird es ein bisschen verschachtelt. Es folgt, dass im Maße, wie Kapital akkumuliert, die Lage des Arbeiters, welches immer seine Zahlung, hoch oder niedrig, sich verschlechtern muss. Das Gesetz endlich, welches die industrielle Reservearmee stets mit Umfang und Energie der Akkumulation in Gleichgewicht hält, schmiedet den Arbeiter fester an das Kapital als den Prometheus die Keile des Hephaistos an den Felsen. Es bedingt eine der Akkumulation von Kapital entsprechende Akkumulation von Elend. Die Akkumulation von Reichtum auf dem einen Pol ist also zugleich Akkumulation von Elend. Arbeitsqual, Sklaverei, Unwissenheit, Brutalisierung und moralischer Degradation auf dem Gegenpol.
Auf den ersten Blick handelt es sich hier um eine Diagnose, die man unter Verelendung rubrizieren könnte. Jedoch gibt es ja da eine wichtige Einschränkung. Marx sagt, die Lage des Arbeiters würde sich, welches immer seine Zahlung, verschlechtern. Also Marx geht nicht mehr davon aus, dass der Lohn permanent sinkt und auch nicht davon, dass die Subsistenz unbedingt angegriffen werden muss. Stattdessen konzentriert er sich erstens auf die Verschlechterung der Arbeitsbedingungen und zweitens auf das Verhältnis von Armut und Reichtum. Mag sein, dass die Arbeiter etwas mehr Lohn haben, aber ihre Unterwerfung und das Kapital bleibt absolut und der Reichtum, den sie für sich beanspruchen können, wirkt kläglich neben dem gesamten gesellschaftlichen Reichtum, der immer größer wird.
Und oftmals wird genau deshalb zwischen absoluten und relativen Verelendungstheorien unterschieden. Also absolute Verelendungstheorie impliziert, dass es dem Arbeiter absolut schlechter geht, also wirklich materiell schlechter. Man hat weniger Wohnraum als vorher, weniger zu essen als vorher. So, das ist erstmal die Idee, dass wirklich weniger stofflicher Reichtum für den da ist. Die relative Verelendung bedeutet hingegen, dass die Arbeiter nur im Verhältnis zum gesamten gesellschaftlichen Wohlstand immer ärmer werden. Wir können jetzt einmal ein einfaches Beispiel geben. Sagen wir, der Lohn der Arbeiter erhöht sich im Laufe von 10 Jahren um 10%. Das ist ja relativ realistisch, 1% reale Lohnerhöhung pro Jahr kann ja sein. Wenn jetzt aber der Reichtum der Reichen sich, sagen wir mal, um 20% gesteigert hat, dann sehen wir, aha, offenkundig haben von dem Reichtum, der insgesamt neu geschaffen wurde in den letzten 10 Jahren, die Reichen mehr profitiert als die Armen. Beide sind besser gestellt als vor 10 Jahren, aber die einen haben davon mehr profitiert als die anderen, was im Verhältnis natürlich bedeutet, dass die Schere zwischen Arm und Reich noch weiter aufgegangen ist. Deshalb also relative Verelendung.
Was dieser Begriff gut beobachten können. Also man braucht das, die Reallohnentwicklung zum Beispiel im Westen oder jetzt bezogen auf Deutschland sich anzusehen der vergangenen 30 Jahren und man legt dann den Dow Jones daneben oder den MSCI World und sieht mal, wie dort die Aktienunternehmen Profite gemacht haben. Die konnten dann ihre Profite, so zeigt dann der Index an, verdoppeln, verdreifachen. Man wird nicht jetzt sagen können, die Arbeiter in Deutschland, egal in welchem Sektor, haben ihre Löhne verdreifachen können oder so etwas. Und daran kann man es also klar sehen, dass also die Kapitalseite relativ sehr viel reicher geworden ist, während also es ein bisschen Lohnanstieg natürlich gegeben hat, auch Reallohnanstieg. Wenn man mal die letzten 4 Jahre ausklammert, wo wir ja auch ganz erhebliche Reallohnverluste haben und zugleich einen ungeheuren Börsenboom, auch das hängt ja wieder miteinander zusammen.
Ja, und jetzt wird dann oft von relativer Verelendung stattdessen gesprochen, halte ich für ein bisschen komischen Begriff, weil ich finde, Verelendung hat immer was Absolutes. Also wenn man sagt, jemandem geht es elendig, dann meint man damit ja nicht ein Verhältnis. Da sagt man ja meistens nicht, das ist ein Verhältnisbegriff quasi, sondern wenn man elendig lebt, dann geht es einem wirklich ganz materiell schrecklich. Man weiß gar nicht, wie man in die Runden kommt. An sowas denke ich da persönlich, wohingegen ich sagen würde, das andere, das Verhältnis ist ja arm. Also man kann in der Tat sagen, wenn die Reichen deutlich schneller reicher werden, als die Arbeiter Wohlstandszuwächse haben, dann werden die in der Tat ärmer im Verhältnis zu den Reichen. Das kann man sagen. Ich finde, Verelendung ist da ein etwas eigenartiger Begriff.
Ja. Relative Verelendung, das klingt wie ein bisschen schwanger, das gibt's halt nicht. Deswegen würde ich auch sagen, eine Verarmung macht es plausibler, auch dann darüber zu sprechen.
Aber diese Art relative Verelendungstheorie sehen dann manche Nachfolger in den späteren Marxischen Werken, wie zum Beispiel im Kapital. Also dass nicht mehr behauptet wird, die Arbeiter verhungern hier alle, sondern klar, die Kapitalisten versuchen, ihren Lohn möglichst niedrig zu halten von den Arbeitern und im Verhältnis zu dem, was insgesamt geschaffen wird, was der Kapitalismus an unglaublichem Reichtum schafft, im Verhältnis dazu bleiben die Arbeiter arm und werden eigentlich immer ärmer, wenn man es dazu in ein Verhältnis setzt.
Ja. In der Arbeiterbewegung gab es dann immer wieder Theoretiker und Politiker, die so taten, als gäbe es eine klar ausbuchstabierte Verelendungstheorie bei Marx und Engels. Das taten sie vor allem, um mit ihr zu agitieren. Mal so. Schon im Manifest klang die Hoffnung ja an, die Armut der Massen könne zu einer revolutionären Umwälzung führen. Marx und Engels gingen davon aus, das Kapital würde seine eigenen Totengräber produzieren. Kritiker dieser Theorie gab es aber dann auch viele. Liberale, aber auch Linke haben genau diese Annahmen kritisiert. Liberale konnten spätestens ja mit dem Erfolg auch des westlichen Kapitalismus nach dem Zweiten Weltkrieg die Behauptung leicht kontern. Die Marktwirtschaft hatte eben nicht zur Pauperisierung geführt, sondern zu einem breiten Wohlstandsanstieg. dass manche Linke dem Marxismus eine Verelendungstheorie in die Schuhe geschoben hatten, war für diese Liberalen dann sehr praktisch. Sie konnten damit die ganze marxistische Theorie gleich diskreditieren, denn es war offenkundig, dass die Proletarier nicht mehr nur ihre Ketten zu verlieren hatten, sondern plötzlich auch ihre Fernseher, Waschmaschinen, Autos und vielleicht sogar das Eigenheim.
Ja, und auch von links gab es Kritik an dieser Anschauung. Wir hatten vorhin schon Wolf Wagner zitiert, den Sozialwissenschaftler mit seinem Buch über die Verelendungstheorie. Und er meinte, dass das Problem mit der Verelendungstheorie sei, dass wenn man sich darauf konzentriert, dass man immer die Behauptung anstellt, der Kapitalismus würde den Menschen etwas wegnehmen. Ja, also das ist ja eigentlich das, was die absolute Verelendungstheorie sagt. Und er hat dann eben gesagt, naja, man müsste den Menschen doch eigentlich zeigen, selbst wenn sie nicht ärmer werden, selbst wenn sie vielleicht sogar reicher werden, denn das wurden sie ja natürlich in den 50er und 60er Jahren in Deutschland, müsste man ihnen zeigen, wie viel mehr sie dennoch haben könnten, wenn die Welt sinnvoll und sozialistisch organisiert wäre. Und er schreibt, die Kritik am Kapitalismus läuft dann nicht nur über das, was er von dem, was man bereits hat, wegnimmt, sondern auch über das, was er von dem, was man genießen, woran man sich freuen könnte, verweigert. Und das kann man sich ja auch sehr leicht vorstellen. Also beispielsweise ist es ja so, ja, die Arbeiter haben in den letzten Jahrzehnten Wohlstandszuwächse gehabt. Und dennoch ist es beispielsweise so, dass ja unglaublich viel verschrottet wird, dass es ganz viel stofflichen Reichtum gibt, Lebensmittel, Fernseher, Autos, alles Mögliche, die verschrottet werden, weil die Arbeiter nicht genug Geld haben, ihn sich zu leisten, diesen Reichtum. Das heißt also, die Mittel sind da, um noch mehr Bedürfnisse zu befriedigen und es liegt nur an der kapitalistischen Organisation, dass diese Bedürfnisse nicht befriedigt werden. Und anstatt also diese weltfremde Behauptung aufzustellen, die jedem klardenkenden Menschen als absurd erscheint, dass der Kapitalismus immer zu einer Verschlechterung der Lebensbedingungen führt, kann man ja auch einfach sagen, naja, guckt mal, ihr habt zwar besser als vor 50 Jahren, aber bedenkt mal, wie viel besser als ihr noch haben könntet. Und das ist, glaube ich, schon ein sinnvoller Punkt von Wagner. Und er war auch generell jemand, der sehr stark für eine reformistische Politik zu haben war. Also er war nicht der Meinung, naja, wenn wir die Arbeiter nur mal ein bisschen darben lassen, wenn wir akzeptieren, dass der Kapitalismus die vielleicht sogar richtig verarmt, dann werden die aufbegehren, dann werden die Kommunismus wollen. Und da hat er ja auf jeden Fall recht mit gehabt. Wir haben in Deutschland Ende der 20er gesehen, dass die Leute verarmen, führt nicht dazu, dass die rufen, Hippe Pura, wir sind Sozialisten oder wir wollen den Kommunismus, sondern die wurden dann zu Faschisten. Und deshalb hat Wolf eher dafür geworben, Lohnerhöhungen und andere Verbesserungen der armen oder der proletarischen Lebensrealität zu erstreiten, um dann zu zeigen, wie viel mehr man sich noch erstreiten kann.
Lange könnten wir jetzt über diese Praxisfragen debattieren. Heute wollen wir erstmal festhalten, weder eine Verarmung noch ein Anstieg des Wohlstands führen zwangsläufig zu sozialistischen Anschauungen in der Bevölkerung. Als die Deutschen ärmer wurden, zeigten sie in der Vergangenheit und auch in der Gegenwart ihre faschistische Seite und als sie reicher wurden, verloren sie oftmals ihr Klassenbewusstsein und richteten sich in den Verhältnissen ein. Wie auch immer man zu diesen Praxisfragen steht, von einer zwangsläufigen Verelendungstheorie halten wir beide wenig und von einer absoluten sowieso nicht, aber auch eigentlich von einer relativen nicht. Wie kann man sich stattdessen erklären, wieso es so vielen Menschen hierzulande schlechter geht? Es geht ja bergab, also das ist ja nicht zu leugnen. Zuallererst ist festzuhalten, dass der deutsche Standortvorteil schrumpft. Andere Länder haben aufgeschlossen. China hat Deutschland beim Bau von Autos mittlerweile sogar überflügelt.
Und jetzt muss man sich vielleicht gar nicht vom Marxismus fortbewegen, um die Folgen dieser Entwicklung einzuordnen. Denn es gibt einen interessanten Text von Friedrich Engels aus dem Jahr 1885. Da schreibt er über eine Tendenz, die eigentlich der heutigen Deutschen ähnelt. Und zwar geht es da um England, das sein Industriemonopol zu dieser Zeit verliert. Also da kommen andere Nationen, die auch erfolgreich Kapitalismus treiben oder erfolgreiche kapitalistische Nationen werden und die dann zu Konkurrenten auf dem Weltmarkt werden. Und damals schrieb Engels in einem Artikel, Solange Englands Industriemonopol dauerte, hat die englische Arbeiterklasse bis zu einem gewissen Grad teilgenommen an den Vorteilen dieses Monopols. Diese Vorteile wurden sehr ungleich unter sie verteilt. Die privilegierte Minderheit sackte den größten Teil ein, aber selbst die große Masse hatte wenigstens dann und wann vorübergehend ihr Teil. Und das ist der Grund, warum seit dem Aussterben des Owenismus es in England keinen Sozialismus gegeben hat. Mit dem Zusammenbruch des Monopols wird die englische Arbeiterklasse diese bevorrechtete Stellung verlieren. Sie wird sich allgemein, die bevorrechtete und leitende Minderheit nicht ausgeschlossen, eines Tages auf das gleiche Niveau gebracht sehen wie die Arbeiter des Auslandes.
Hier haben wir es nicht mit einer Verelendungstheorie im klassischen Sinne zu tun. Die britischen Arbeiter werden nicht aufs blanke Überleben reduziert, aber die internationale Konkurrenz sorgt dafür, dass die Standortvorteile der eigenen Nation verloren gehen und dass die Arbeiter ihre Lohnforderungen überdenken müssen, wenn sie weiterhin einen Brotherrn haben möchten. Und genau das erleben wir jetzt in Deutschland. Bleiben wir mal beim Auto, da kann man es besonders deutlich zeigen. Deutsche Autos hatten eigentlich so ein Quasi-Monopol in der Welt. Sie waren überall gefragt. Wer reich war, politische Macht hat, wollte ein Oberklasse-Auto aus Deutschland fahren. Diese Autos waren auch nicht mit irgendeiner Konkurrenz zu bekämpfen, bis jetzt die große E-Mobilitätswelle angerollt ist und die Digitalisierung. Vor einigen Jahren sind ja in den Zeitungen vermehrt Artikel erschienen von Menschen, die sehr nach Amerika geblickt haben, auch sehr zu Test darüber geblickt haben, dass man eigentlich jetzt das Auto als ein Smartphone auf vier Rädern verstehen sollte. Und da wussten sehr viele deutsche Autobauer nicht so viel mit anzufangen und haben weiterhin zum Beispiel den Verbrenner optimiert, was ja auch zu gewissen Kapriolen geführt hat, bei denen man sich fragt, hätte man da nicht auch schon früher erkennen können, dass das nicht so sinnvoll ist. Also wir haben jetzt Autos, die haben unglaublich viel PS, die sind aber alle gedrosselt bei 240, 245 km/h. Im Ausland Autos wie Volvo werden sogar bei 180 gedrosselt. Das heißt, die könnten doppelt so schnell fahren, aber natürlich weiß man ja auch, mit 500 wird man auch, selbst wenn man FDP-Wähler ist, nicht über die Autobahn brettern. Also bringt es eigentlich gar nichts mehr, da eine weitere Optimierung vorzunehmen. Hat man es aber immer gemacht, hat dafür aber all das andere, was heute vom Auto erwartet wird, ausgeblendet, wollte vor allem auch nicht günstiger produzieren. Und ja, jetzt steht man da, dass es also im Ausland Konkurrenzmodelle gibt. Und jetzt sollen sich die deutschen Arbeiter anpassen. Also das fordern nicht wir, sondern das ist dann der internationale Druck, der kommt. Sie sollen sich anpassen, wenn sie überhaupt noch Arbeitsplätze behalten wollen. Und mit Anpassung ist dann gemeint, sie müssen Lohnverzicht üben, da ihre Stellen ansonsten ins billigere Ausland gehen, beziehungsweise die Autos dann einfach noch weniger Abnehmer finden, weil sie ja noch teurer werden oder so. Die oftmals gescholtene Globalisierung zeigt sich hier in ihrer ganzen Ambivalenz. Für die westlichen Arbeiter ist es ein Fluch, für die Armen ist sie zwar kein Segen, aber zumindest eine Möglichkeit, ihrer bitteren Armut ein wenig zu entkommen. Denn natürlich entstehen zum Beispiel jetzt in China unglaublich viele neue Jobs in der Autoindustrie. Die sind zwar nicht so hoch bezahlt, wie man jetzt in Deutschland bei Daimler verdient, aber es sind natürlich wesentlich bessere Jobs als das, was vorher da war. Es findet hier, mit anderen Worten, eine Angleichung statt. Die Arbeiter in den reichen Industrienationen werden ärmer, die Menschen in den armen Ländern werden aber dafür etwas wohlhabender.
Und immer wieder hörte man in den vergangenen Jahrzehnten den Begriff der Brasilianisierung. Zum Beispiel beim bereits zitierten Ulrich Beck, bei dem Soziologen, der hat davon gesprochen. Damit war gemeint, Brasilianisierung, dass die Prekarität und die Instabilität, wie man sie in Brasilien hat, dass die auch hier im Westen Einzug erhält und dass sich auch die Staaten diesem dysfunktionalen politischen System und auch der massiven Ungleichheit Brasiliens immer mehr annähern. Und das ist sicherlich ein Prozess, den wir erleben können. Wir erleben diese sehr starke Ungleichheit. Wir erleben, dass es ein politisches System gibt, was nur noch der Besitzstandswahrung einiger weniger dient und wo es keinerlei realistische Hoffnung auf positive Veränderungen gibt. Also wo man eigentlich, wie in Ländern wie Brasilien, zwar nicht bitterarm ist, also klar, es gibt viele sehr arme Menschen in Brasilien, aber es gibt noch deutlich ärmere Länder dennoch. Ja, also das heißt, man hatte ein Land, das so Low-Middle-Income-Country ist und kein Geschäftsmodell hat, kein Akkumulationsmodell hat, mit dem die Menschen so richtig aus der Armut hervorgehoben werden. Und das konnte man ja wunderbar sehen jetzt im Bundestag, als zum Beispiel Christian Lindner da stand und gesagt hat, Deutschland braucht jetzt mehr Kryptofreundlichkeit, mehr Bitcoin. Das war ja schon ein unfreiwilliges Bekenntnis. Auch die Liberalen glauben überhaupt nicht mehr an einen breiten wirtschaftlichen Aufschwung, an dem alle partizipieren können. Den wird es nicht geben. Man kann eigentlich nur noch über Kryptoscams reich werden. Und das heißt, man hat also diese Angleichung von oben erstmal nach unten, ja, also dass quasi die Deutschen sich an, sagen wir mal, so eine mittelmäßige Armut, wie sie in Brasilien existiert, ein wenig anpassen.
Ja, und auch an die politische Instabilität. Jetzt hat man da eine linke Regierung zwar, aber zuvor war Bolsonaro da, der klimapolitisch auch eine Katastrophe war, der mit evangelikalen Sekten kooperiert hat, der ja sehr viel faschistoide Tendenzen da schon ausgebreitet hat in der Gesellschaft und natürlich auch die Dysfunktionalität der Infrastruktur noch verstärkt hat. Und das ist ganz interessant. Ich hatte kürzlich das Vergnügen, mit einem Professor zu sprechen, der auch in Brasilien eine Zeit lang lebte und dort auch lehrte. Und der sagte dann, als ich mich hier sehr aufregte über die Infrastruktur und die Bahn, naja, ich kenne das ja aus Brasilien, es ist ja auch nicht selbstverständlich und so. Also der hatte schon so eine gewisse Brasilianisierung im Kopf vollzogen, dass er sagte, naja, aber hier können wir jetzt auch nicht so viel erwarten. Und ich sagte so, doch, das muss schon sein.
Es hat ja mal anders funktioniert. Genau. Also man weiß ja, es geht ja besser, es ging hier schon mal besser. Und von daher wäre es ja im besten Fall so, dass es mal mindestens so bleibt, wie es mal war. Oder eigentlich schöner wäre es ja, wenn es noch besser wird. Und dass wir natürlich auch den Brasilianern wünschen, dass es dort bergauf geht.
Genau, im Ganzen. Und das brasilianische Modell sieht ja dann auch so aus, dass da vieles quasi nicht mehr befahrbar ist, dann muss man den Rest halt den Hubschrauber nehmen, also wenn man zu den Reichen gehört. Und ich glaube, das ist ja schon so etwas, was man in der Gruppe um Christian Lindner sehen kann, dass man natürlich nicht mehr dann ein öffentliches Verkehrsmittel gebraucht, sondern dass man hofft, dass das Flugtaxi einen dann an den anderen Ort bringt. Und dann ist ja auch nicht wichtig, ob die Schienen gelegt sind oder die Straßen kaputt sind. Ja. Und diese Brasilianisierung bedeutet natürlich für viele Länder, dass es eine Anpassung von unten gibt, dass also Arbeiter der ärmeren Länder ein bisschen mehr vom globalen Reichtum haben. Ja, auch diese Tendenz ist zu beobachten, wenngleich sie sehr langsam vonstatten geht. Die Bekämpfung der globalen Armut ist vor allem auf die Erfolge asiatischer Länder zurückzuführen, allen voran China, und der Rest der Welt wächst nur sehr langsam oder gar nicht und ist sehr verschuldet im Westen und bei China, und da ist der IWF, und mit diesen engen Bandagen ist auch kein größeres Wohlstandswachstum möglich. Es sind eben die Bedingungen des kapitalistischen Weltmarkts, unter dem diese Länder ächzen und weshalb sie nur sehr langsam wachsen.
Aber sie tun es halt. Also es gibt diese langsame Angleichung von unten und man hat jetzt den Eindruck, eine relativ schnelle Angleichung von oben, von Ländern wie Deutschland beispielsweise.
Und für Deutschland bedeutet das wenig Gutes. Es bedeutet vor allem wenig Geld. Ne? Sie hängen ja weiterhin vom Erfolg des heimischen Kapitals ab. Man könnte natürlich jetzt sagen, wir stärken die Binnenwirtschaft in Deutschland, macht nochmal ein anderes Modell. Da müsste man aber wirklich an sehr großen Rädern drehen. Das sieht nicht danach aus, als hätte man Interesse daran. Und wenn auch die vulgärmarxistische, so nennen wir sie mal, Verelendungstheorien sich als falsch herausgestellt haben, sehen wir dennoch, wozu die Konkurrenz führt, nämlich dass die Verbesserung des Lebensstandards der einen nur durch eine Verschlechterung woanders zu bewerkstelligen ist. Und dann wäre natürlich die Frage, hätte man so eine Angleichung irgendwann geschaffen, also die einen sind reicher, die anderen ärmer geworden, aber irgendwo trifft man sich in der Mitte, ist dann nochmal im Ganzen so ein Prozess anzuheben, dass jetzt für alle Wohlstand wachsen wird, aber das ist natürlich etwas, was nicht danach aussieht und vor allem dann Prozess für Jahrzehnten sein würde.
Genau, und generell sieht es jetzt ja erstmal so aus, dass man den Eindruck hat, okay, man hatte hier diese reichen Länder und die haben ein paar Jahrzehnte ordentlich, auch die Arbeiter durften dann ein bisschen auf den Putz hauen. Und jetzt ist es nicht so, dass die ihren Wohlstand halten und die armen Länder aufschließen, sondern dass man eher den Eindruck hat, ja, die reichen Länder werden ärmer, die ganz armen Länder kommen auf so ein mittelarmes Niveau und da wird man dann erstmal verbleiben. Und das ist natürlich, ja, für diejenigen, die sehr arm sind auf diesem Planeten, erfreulich. Denen gönnen wir das natürlich auch von Herzen, aber natürlich für die Menschen hierzulande ist es sehr drastisch. Die Rezession ist bereits da. Soziale Kürzungen werden von der CDU, von anderen Parteien angekündigt und alle Nettigkeiten, die es bislang in Deutschland gab, die werden in Frage gestellt. Das reicht von Klassenfahrten, die wegen Klammerkassen nicht mehr stattfinden können, über Kulturkürzungen des Berliner Senats, die ja auch an vielen anderen Orten schon stattfinden, also allein in Sachsen, wo ich lebe, sind 6 Theater jetzt gerade vom Finanziellen aus akut bedroht, bis hin zu dem wirklichen Pauperismus. Ja, also wenn wir jetzt über diese Tafeln sprechen, da ist das ja wirklich so, Menschen sind auf private Charity angewiesen, um ihre körperliche Reproduktion absichern zu können. Also die haben so wenig Geld, die haben so stark unter der Inflation der letzten Jahre gelitten, dass sie sagen, sie sind darauf angewiesen, auf die Gnade von Privatpersonen oder Unternehmen, die da an die Tafel Lebensmittel spenden. Sie sind angewiesen auf die Helfer bei den Tafeln, dass die das verteilen und ausgeben, um überhaupt noch körperlich überleben zu können. Und ich würde sagen, es wäre fast komisch, wenn es nicht so widerwärtig wäre. Denn es ist ja so, man kennt ja diese Sätze wie im Kapitalismus wartet das Essen auf die Menschen, im Sozialismus warten die Menschen auf das Essen.
Ja.
Das ist ja das Schreckgespenst, das immer wieder aufgerufen wird. Im Sozialismus geht es den Leuten schrecklich, die müssen in langen Schlangen stehen, um noch irgendwie was zu essen zu bekommen. Und all das, was uns vom Realsozialismus stets in warnenden Worten berichtet wurde, ja, bis hin zur Lebensmittelknappheit, all das wird nun in den kapitalistischen Verhältnissen Wirklichkeit.
Ja, und das wirklich Perverse daran ist ja, dass in den sozialistischen Ländern wirklich dann nichts da war oder nicht genügend da war von manchen Nahrungsmitteln. Und deshalb standen Leute Schlange und deshalb wurde rationiert. Wir haben eine Überfülle, ja. Wir könnten die ja alle doppelt und dreifach speisen, aber es ist dann keine zahlungsfähige Nachfrage, ja. Also man hatte eben nicht den Menschen das Geld gegeben, mit denen sie die Waren kaufen können. Und deswegen wirft man sie lieber weg, ehe man sie verschenkt. Oder man macht dann so ein bisschen Charity und mehr dann auch nicht. Und das ist wirklich so absurd und traurig, das zu sehen. Und wir können auch hier festhalten, dass die Solidarität der Arbeiterklasse, die sich als solche dann versteht, nirgends zu erkennen ist, und so werden dann auch Friedrich Merz und Co. wenig Schwierigkeiten haben, den Kürzungshammer zu schwingen. Und nochmal, um auf die Kultur sprechen zu kommen, da kann man ja zwar so leise Proteste mitunter vernehmen, aber eigentlich haben doch alle schon die austeritätspolitische Kröte geschluckt. Alle sind doch schon hinter einem patriotischen Wir versammelt, gerade die Leute aus dem Schauspiel, würde ich da nennen, und ein bisschen auch aus der Literaturszene, dass doch alle eigentlich schon verinnert haben, wir lassen morgen das Schauspiel ausfallen, es wird ein Panzer benötigt. Das haben die doch alle jetzt in den letzten Jahren doch schon eifrig eingeübt auf offenen Bühnen und Podiumsdiskussionen. Insofern kann dieser Protest auch gar nicht mehr besonders laut werden. Und das ist wahrscheinlich erst der Anfang, den wir da erleben werden bei den Kürzungen.
Aber heitere Zeiten.
Wir schauen, was kommt, was für ein Tünkram noch aus den Parteien uns so angeboten wird. Jetzt ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld.
Prosit.
Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen über paypal.me/Ole und Wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank.